Deutschlandfunk Marktplatz.
Wissenswertes übers Kindergeld und andere Hilfen, darum geht es heute. Am Mikrofon ist Jan Tengeler. Herzlich willkommen. Wer ein Kind zur Welt bringt oder wie sein eigenes im Haushalt betreut, bekommt Kindergeld vom Staat. Gut 200 Euro sind das seit Juli 2019, gestaffelt je nach Anzahl der Kinder. Und diese Unterstützung hört mit der Volljährigkeit nicht auf und auch nicht dann, wenn die Eltern getrennt leben. Wie man es beantragt, was nach dem 18. Lebensjahr oder dem Ende der Schulausbildung passiert oder wenn die Familie ins Ausland geht, um diese und andere Fragen soll es heute gehen. Wie immer möchten wir nicht alleine diskutieren, sondern haben uns kompetente Gäste eingeladen, die in diesem Fall alle aus anderen Studios zu uns nach Köln geschaltet sind. Und zwar in Augsburg ist Thomas Tunitgut. Guten Morgen, Herr Tunitgut. Ich begrüße Sie. Sie sind?
Schönen guten Morgen, Herr Tengeler. Grüß Sie.
Der Bereichsleiter Familienkasse Bayern Süd. Was heißt das?
Genau, also Bereichsleiter, ich bin einer von drei Bereichsleitern, Familienkasse Bayern Süd, und sagt der Name schon, wir sind zuständig für den gesamten südbayerischen Raum. Wir sind eine der größten Familienkassen in Deutschland, also wir betreuen 870.000 Kindergeldberechtigte, wir zahlen für 1,5 Millionen Kinder das Kindergeld aus. Und als Bereichsleiter betreue ich einen Bereich und bin zuständig für drei Teams, die ausschließlich Kindergeld machen. Ein Team, was sich nur um den Kinderzuschlag kümmert, und noch ein Team, was sich über zwischen- und überstaatliche Rechtsvorschriften kümmert. Also wir decken eigentlich den gesamten kindergeldrechtlichen Bereich ab.
Ihnen gegenüber oder neben Ihnen sitzt Matthias Grandl, nämlich ebenfalls in Augsburg, und er ist Fachanwalt für Familienrecht. Guten Morgen, Herr Grandl.
Guten Morgen.
Und Sie sind auch sogar beschäftigt mit dem Deutschen Familiengerechtstag. Was hat es damit auf sich?
Also zunächst bin ich natürlich mal Fachanwalt für Familienrecht und arbeite seit langen Jahren ausschließlich im Familienrecht, und ich bin nebenbei ehrenamtlich tätig, verschiedenerweise unter anderem auch als Vorstandsmitglied des Deutschen Familiengerichtstags. Der Deutsche Familiengerichtstag ist ein Zusammenschluss von allen Professionen, die mit Familienrecht beschäftigt sind. Mitglieder sind dort Richterinnen und Richter, Anwältinnen, Anwälte, Mitarbeiter des Jugendamts, Sachverständige, Verfahrensbeistände. Also dort sind alle Professionen des Familienrechts versammelt zum Meinungsaustausch, und alle zwei Jahre findet eine große Tagung des Familiengerichts, der Deutsche Familiengerichtstag, statt.
Vielen Dank zunächst nach Augsburg, und aus Regensburg ist zugeschaltet Britta Beate Schön, auch Rechtsanwältin, aber auch unter anderem unterwegs für Finanztipp Verbraucherinformationen. Guten Morgen, Frau Schön.
Guten Morgen, Herr Tengeler.
Wie sind Sie mit dem Thema befasst?
Ich bin Rechtsanwältin und arbeite bei Finanztipp. Das ist ein Online-Verbraucherratgeber, und ich betreue da alle Rechtsfragen, die Verbraucher interessieren. Und das ist zum Beispiel auch die Frage, wann gibt es Kindergeld, wie lange gibt es Kindergeld und was gibt es ansonsten noch für Leistungen, die für Verbraucher interessant sind.
Vielen herzlichen Dank dafür. Wir möchten natürlich nicht alleine diskutieren, sondern auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren und Ihre Fragen zu stellen.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
00800 4464 4464, das ist die Telefonnummer, unter der Sie uns anrufen können, oder schreiben Sie uns eine E-Mail marktplatz@deutschlandfunk.de. Hörerfragen sind immer willkommen. Wir rufen auch gerne zurück, und natürlich bleiben Sie auch gerne anonym, wenn Sie möchten. Jetzt fange ich mal ganz von vorne an. Herr Tunitgut, ein Kind wird geboren, im Krankenhaus zum Beispiel. Dann gibt es eine Geburtsurkunde, und ich glaube, man braucht diese Geburtsurkunde, um dann einen Antrag auf Kindergeld zu stellen. Ist das richtig?
Vor allem braucht man die Steuer-ID, um das Kindergeld zu beantragen, die man automatisch vom Bundeszentralamt für Steuern bekommt. Das ist neu seit ein, zwei Jahren, dass man die Steuer-ID dafür benötigt. Dadurch kann jeder Mensch ja identifiziert werden, und auch ein neugeborenes Kind. Das heißt, Kindergeld kann beantragt werden mit dem Antrag und der Steuer-ID. Das geht auch online. Also Sie haben bei uns die Möglichkeit, auf der Homepage unter familienkasse.de Kindergeld online zu beantragen. Der Antrag geht dann auch digital bei uns ein und wird eigentlich zeitnah auch erledigt.
Also das heißt, die Geburtsanzeige ist gar nicht mehr notwendig?
Nein, wir brauchen die Steuer-ID für die Beantragung.
Okay, alles klar. Das heißt, das ist dann, ja, die Steuer-ID wird aber zugesandt mit dem Antrag. Das heißt, der Antrag muss schon noch gestellt werden. Das läuft nicht automatisch.
Genau, also den Antrag, den muss man stellen. Wir brauchen auch, wir sind ja eine Steuerbehörde, Kindergeld ist eine Steuerleistung. Das heißt, wir brauchen auch eine Unterschrift dazu. Deshalb muss der Antrag gestellt werden. Aber die Daten können alle online eingegeben werden. Und die Steuer-ID, die bekommt man allerdings schon automatisch vom Bundeszentralamt für Steuern für das Kind. Also da muss man eigentlich nichts machen.
Wie lange kann ich mir Zeit lassen, um dann das Kindergeld zu bekommen? Denn ich vermute mal, in dem Moment, wo das Kind da ist, gibt es dann auch im Prinzip das Kindergeld. Aber man kann sich ja auch vorstellen, dass man gar nicht unbedingt man ist mit vielen anderen Dingen beschäftigt.
Also. Genau, also ist mit Sicherheit so, gleich zu Beginn hat man andere Dinge im Kopf als die Beantragung von Kindergeld. Aber irgendwann sollte man das dann doch tun, denn man hat eigentlich nur einen begrenzten Zeitraum Zeit. Kindergeld wird rückwirkend nur für 6 Monate gezahlt. Das heißt, also innerhalb von einem halben Jahr sollte man das Kindergeld dann auch beantragen.
Das heißt, wenn ich diese Frist versäume, dann habe ich eben im Zweifelsfall eben ein halbes Jahr kein Kindergeld, was mir zugestanden hätte, aber im Nachhinein wird es dann eben nicht mehr ausgezahlt.
Richtig, genau.
Über welche Summen reden wir genau?
Kindergeld für das erste Kind sind 204 Euro im Monat. Also ist schon eine erhebliche Summe. Und wenn man das 6 Monate vergisst oder nicht bekommt, dann kommt da schon eine Summe zusammen. Also das Kindergeld ist ein bisschen gestaffelt. Für die ersten beiden Kinder 204 Euro, ab dem dritten Kind 210 Euro mehr und für das vierte Kind dann 235 Euro.
Und wenn man noch mehr Kinder hat?
Dann erhöht es sich immer wieder um 235 Euro. Das ist der Höchstbetrag.
Und okay, 235, also ab drittem Kind 235 Euro.
Für das dritte 210, ab dem vierten 235 und für jedes weitere dann.
Pardon, das ist mir durchgegangen. Wie lange wird es gezahlt?
Also grundsätzlich mal bis zum 18. Lebensjahr, ohne weitere Nachweise. Und ab dem 18. Lebensjahr kann Kindergeld auch weiter gezahlt werden, unterhalb bestimmten Anspruchsvoraussetzungen.
Die da wären?
Da gibt es natürlich dann ganz, ganz viele. Das heißt, das Kind muss entweder in Ausbildung sein, also Schulausbildung, Berufsausbildung. Es kann einen Ausbildungsplatz suchen, wenn das Kind jetzt keine Ausbildung bekommen hat. Für ein arbeitslos gemeldetes Kind können wir unter Umständen Kindergeld zahlen. Für Kinder, die Freiwilligendienste machen, ein freiwillig soziales Jahr und. Also es gibt viele Möglichkeiten, die da für den Kindergeldanspruch sorgen können.
Da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, aber es wird dann ein bisschen komplizierter. Wie viele Anträge gehen bei Ihnen online ein? Oder ist es meistens doch noch der normale Postverkehr? Wie sind da so Ihre Erfahrungen mit dieser Online-Anmeldung?
Es wird beides genutzt. Also natürlich immer mehr online. Eltern sind junge Menschen oft, die sind es gewöhnt, Online-Dinge zu beantragen. Also der Online-Anteil steigt immer mehr. So bundesweit haben wir im letzten Jahr 2,1 Millionen Anträge auf Kindergeld in etwa bearbeitet. Also man sieht, das ist schon eine Hausnummer.
Insgesamt 2,1 Millionen Anträge auf Kindergeld. Wie viele Kinder gibt es? Wie viel Kindergeld wird insgesamt bezogen?
In Deutschland sind es in etwa 16 Millionen Kinder, für die Kindergeld gezahlt wird. Und der Auszahlungsbetrag liegt bei über 37 Milliarden Euro im Jahr. Also man muss sich mal vorstellen, das ist schon eine Riesensumme, die Deutschland nur für das Kindergeld ausgibt.
Jetzt mal sozusagen, um sich ein bisschen eine Vorstellung machen zu können, so die Gegenrechnung, Frau Schön, in Regensburg. Gibt es Zahlen darüber, Statistiken, was so ein Kind in Anführungsstrichen kostet? Wie hoch sind die Kosten für ein Neugeborenes und für ein Kind, was dann wächst und größer wird? In was für Dimensionen bewegen wir uns da?
Ja, es gibt natürlich Statistiken darüber. Und das Statistische Bundesamt hat herausgefunden, dass Kinder um die 6.000 Euro im Jahr kosten, bis sie 6 Jahre alt sind. Und dann wird es ein bisschen teurer. Zwischen 6 und 12 Jahren ist es dann 7.000 Euro und bis zur Volljährigkeit 8.500 Euro jeweils im Jahr. Und wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man pro Kind auf rund, und das ist wirklich eine stattliche Summe, auf 130.000 Euro. Wenn jetzt das Kind nach dem 18. Geburtstag auch noch ein Studium anstrebt und möglicherweise nicht zu Hause bei den Eltern wohnt, dann kommt noch mal eine gehörige Summe dazu, sodass nach einer Schätzung der Verbraucherzentrale Bayern man hier auf eine Summe von 230.000 Euro pro Kind kommt, bis sozusagen das Kind fertig ausgebildet ist. Kindergeld bekommt die Familie allerdings nur in Höhe von, das heißt nur, muss man sagen, in Höhe von 61.200 Euro. Das heißt, es ist schon noch eine große Differenz, obwohl es vielleicht auch noch BAföG gibt, aber das sind eigentlich die Summen, mit denen man da rechnet.
Also es gibt die Unterstützung, das ist klar, die Unterstützung reicht natürlich nicht aus, aber das ist ja auch klar, dass Kind soll ja nicht vom Staat alleine finanziert werden. Herr Thunig, gut, in Ihrer Erfahrung, was sind denn so typische Hürden am Anfang? Oder ist dieses Kindergeld, läuft das immer ganz reibungslos? Was sind so aus Ihrer Arbeitserfahrung so die, was ist so die meistgestellte Frage?
Also am Anfang läuft es in der Tat recht reibungslos, denn wir brauchen wenig Unterlagen. Wir haben das Kindergeld bis zum 18. Lebensjahr, ist an keine zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen geknüpft. Meistens, wenn das Kind 18 wird, dann tauchen die Fragen auf. Was muss mein Kind machen, damit Kindergeld gezahlt werden kann? Was ist eine Berufsausbildung? Wenn mein Kind studiert, kann ich Kindergeld bekommen? Und. Dann tauchen viele Fragen auf. Bei vielen Menschen ist auch immer noch so im Hinterkopf, wenn mein Kind zu viel verdient, gibt es kein Kindergeld. Das war früher mal so, aber es ist schon lange her. Mittlerweile ist Kindergeld nicht mehr einkommensabhängig. Das heißt, wenn das Kind eine bestimmte Voraussetzung erfüllt, eine Ausbildung macht, dann kann Kindergeld auch gezahlt werden, egal ob das Kind Einkünfte hat oder nicht.
Okay. Tatsächlich, also wer eine Ausbildung macht nach der Schulausbildung und da natürlich verdient, dann ist es eigentlich egal und auch nicht daran geknüpft, ob das Kind noch zu Hause wohnt oder nicht?
Also grundsätzlich schon. Das Kind muss zu Hause wohnen. Muss mal gucken, wer dann das Kindergeld bekommen kann. Wenn das Kind jetzt wegen der Ausbildung woanders hinzieht, kann ja sein, dass der Ausbildungsplatz jetzt nicht bei den Eltern ist, sondern woanders, dann wird auch weiterhin Kindergeld gezahlt, aber halt immer an den Kindergeldberechtigten. Also das kann jetzt zum Beispiel nicht das Kind selbst sein, sondern das kann nur Vater, Mutter sein oder halt ein Elternteil.
Gibt es Fälle, wo das Kindergeld dann tatsächlich auch an das Kind ausgezahlt wird? Zum Beispiel, es ist volljährig, wohnt woanders oder ist es immer undenkbar?
Ist dann denkbar, wenn derjenige, der das Kindergeld eigentlich bekommt, dem Kind keinen Unterhalt leistet. Das heißt, wenn wegen fehlender Unterhaltsleistungen das Kind einen Antrag stellt auf sogenannte Abzweigung, so nennt man das, dass das Kind sagt, Mensch, ich bin in Ausbildung, ich bin im Studium, aber meine Eltern können oder wollen mich nicht unterhalten, ich wohne woanders, ich hätte gerne das Kindergeld selbst, dann gibt es die Möglichkeit, dass aus dem Anspruch der Eltern das Kindergeld auf das Konto des Kindes direkt gezahlt wird.
Diese Möglichkeit gibt es theoretisch, Herr Grandl, Sie als Fachanwalt, sind das dann auch schon so die Fälle, wo Sie angefragt werden, weil vielleicht die eine oder andere Partei nicht bereit ist, das Geld weiterzugeben?
Die Fälle kommen vor im Unterhaltsrecht allerdings hauptsächlich bei volljährigen Kindern, weil bei volljährigen Kindern das Kindergeld als Einkommen des Kindes bewertet wird und vom Bedarf des Kindes in Abzug gebracht wird. Und das funktioniert natürlich dann nur, wenn das Kind auch dieses Kindergeld bekommt, entweder direkt von der Staatskasse oder durch Weiterleitung vom Elternteil, der es vereinnahmt.
Fall, der häufig auftritt oder nicht so oft?
Der Fall tritt eigentlich nicht so häufig auf, nein.
Sondern Sie sind wahrscheinlich immer dann gefragt, wenn sich Eltern scheiden lassen, wenn sie sich trennen und dann ja darüber gestritten wird, wer den Unterhalt zahlt und wer in welcher Höhe für welchen Unterhalt aufkommt und dann auch eben das Kindergeld bezieht.
Ja, so ist es. Das Kindergeld und der Kindesunterhalt, die haben ein enges Zusammenspiel. Wir haben ja bestimmte Bedarfsbeträge, die ein Kind benötigt. Also wenn man vom klassischen Fall ausgeht, die Eltern leben getrennt, das Kind lebt bei der Mutter, nehmen wir mal an. Der Vater ist barunterhaltspflichtig. Dann muss der Vater für den Barbedarf des Kindes aufkommen. Das Kindergeld wird an den Elternteil ausbezahlt, bei dem das Kind lebt. Das ist also in dem Fall die Mutter. Das Kindergeld wird beim Unterhaltsanspruch des minderjährigen Kindes aber nicht als Einkommen des Kindes angesehen, sondern steht eigentlich den Eltern je hälftig zu. Deswegen regelt man das so, dass der Elternteil, der das Kindergeld bekommt, eigentlich die Kindergeldhälfte, also hier die Mutter, an den Vater ausbezahlen müsste. Aus Vereinfachungsgründen macht man es aber so, dass man vom Bedarfsbetrag des Kindes kann der Vater das halbe Kindergeld abziehen, zahlt also weniger als der Bedarfsbetrag ist nach der Düsseldorfer Tabelle und damit hat er das halbe Kindergeld durch Verrechnung sozusagen erhalten.
Die Düsseldorfer Tabelle, was verbirgt sich genau dahinter? Was ist das?
Die Düsseldorfer Tabelle ist für uns, für alle Beteiligten im Familienrecht, eine ganz wichtige Grundlage, um diese Massenfälle des Kindesunterhalts vernünftig handeln zu können und auch gleichgelagerte Fälle gleichgelagert entscheiden und behandeln zu können. Sie ist primär eine reine Richtlinie, es sind Empfehlungen, es ist kein Richter zwingend an die Düsseldorfer Tabelle gebunden. In der Praxis hat sie aber eine ganz große Bedeutung für den Kindesunterhalt, sowohl minderjähriger wie auch volljähriger Kinder. Sie unterscheidet einerseits nach Altersgruppen der Kinder, es sind 4 Altersgruppen. Die erste Altersgruppe geht von 0 bis 6 Jahre, die zweite von 6 bis 12, die dritte von 12 bis 17 und dann haben wir noch die Altersgruppe, die inoffizielle des volljährigen Kindes. Das ist die eine Rubrik und der zweite bedeutende Bereich der Düsseldorfer Tabelle sind die Einkommensgruppen. Der Bedarf ist also sowohl nach Alter des Kindes wie auch nach Einkommen des Barunterhaltspflichtigen gestaffelt. Hintergrund ist der, dass man bei minderjährigen Kindern sagt, sie leiten ihre Lebensstellung vom Einkommen der Eltern ab und daraus rechtfertigt es sich, den Bedarf auch an das Einkommen des Unterhaltspflichtigen zu koppeln.
Wenn Sie ein paar konkrete Zahlen haben, was steht da drin?
Ja, also wir haben jetzt wieder eine neue Düsseldorfer Tabelle mit Stand 1.1.2020. Sie muss ein- oder zweijährig angepasst werden, weil die unterste Stufe der Düsseldorfer Tabelle, das ist der sogenannte Mindestunterhalt, der ist abhängig von einer Verordnung der Bundesregierung, die alle 2 Jahre erneuert wird. Es wird ein Existenzminimumsbericht der Bundesregierung erstellt. Was braucht ein minderjähriges Kind als Existenzminimum? Und das soll Basis sein des Mindestunterhalts für die minderjährigen Kinder. Wenn sich diese Verordnung ändert, dieser Existenzminimumsbetrag sich ändert, muss sich auch die unterste Stufe der Düsseldorfer Tabelle ändern. Und dann werden auch die weiteren Altersstufen und Einkommensstufen entsprechend angepasst. Beispielsweise wäre der Bedarf eines minderjährigen Kindes, sein Existenzminimum im Alter zwischen 0 und 5 Jahren, derzeit 369 Euro. Beim 6- bis 11-Jährigen sind es 424 Euro und beim 12- bis 17-Jährigen 497 Euro. Die Höchstbeträge, der Bedarf steigt nicht unendlich mit dem Einkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils, sondern in aller Regel findet er eine Obergrenze. Die liegt beim 0- bis 5-jährigen Kind bei 591 Euro, beim bis 11-jährigen bei 679 und beim bis 17-Jährigen bei 796 Euro. Und davon wird jeweils, wie schon gesagt, das halbe Kindergeld in der Regel in Abzug gebracht.
Und dieser Höchststandard, also mehr darf eben nicht abgefragt werden jetzt vom jeweiligen, meistens vom Mann, wenn er eben in der Trennung lebt. So verstehe ich diesen Höchstsatz.
Ja, dieser Höchstsatz bedeutet, dass der Lebensstellung des Kindes nicht unendlich, sein Bedarf nicht unendlich steigt mit sehr hohen Einkünften der Eltern. Deswegen hat man hier eine Deckelung, die in der Praxis nur selten überschritten wird. Das sind dann extreme Fälle, bei denen das Kind schon vor der Trennung der Eltern extrem teure Hobbys betrieben hat, die einen entsprechenden Zusatzbedarf rechtfertigen, wo man mal drüber geht. Aber in aller Regel ist Schluss in der obersten Einkommensstufe.
Wie verändert sich diese Düsseldorfer Tabelle in Bezug auf mehrere Kinder, 2 Kinder, 3 Kinder?
Die Düsseldorfer Tabelle geht davon aus, dass man für 2 Personen unterhaltspflichtig ist, 2 Kinder oder Ehefrau und Kind. Sind es mehr oder weniger Unterhaltsberechtigte, korrigiert man das oder passt man das dadurch an, dass man Einkommensstufen höher geht oder Einkommensstufen runter geht.
Aber das heißt also, das Existenzminimum, das heißt pro Kind dann 369?
Da geht es nicht mehr drunter.
Da geht es nicht mehr drunter, Aber es ist eben pro Kind. Bei 2 Kindern wären es dann dementsprechend 840.
Also wenn beispielsweise der Unterhaltsverpflichtete in der Einkommensstufe 4 liegt, also beispielsweise ein unterhaltsrelevantes Einkommen von 3.000 Euro hat und er ist für 3 Kinder unterhaltspflichtig, geht man eine Einkommensstufe runter und nimmt die Beträge aus der Einkommensstufe zwischen 2.300 und 2.700 Euro. Damit sinkt der Betrag fürs einzelne Kind und die Gesamtsumme ist etwas niedriger, als wenn man aus der eigentlichen Einkommensstufe berechnen würde.
Ja, das waren erste Erläuterungen von Herrn Grandl in Augsburg. Es geht ums Kindergeld und es geht darum, wer das Kindergeld wann und wie bekommt. Gleich kommen die Nachrichten und danach diskutieren wir weiter hier mit den Experten und wenn Sie möchten, gerne auch mit Ihnen. Bis gleich nach den Nachrichten. Wissenswertes übers Kindergeld und andere staatlichen Hilfen. Darum geht es heute im Marktplatz. Am Mikrofon ist weiterhin Jan Tengeler in Köln und Thomas Tunitgut, der Bereichsleiter Familienkasse Bayern Süd. Matthias Grandl, Fachanwalt für Familienrecht, sind in Augsburg. Und Britta Beate Schön von Finanztipp Verbraucherinformation ist in Regensburg. Und auch Sie sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren und Ihre Fragen zu stellen unter 00800 4464 4464 oder mit einer Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de können Sie dabei sein. Und eine Hörerin hat sich schon gemeldet, das ist Frau Marz aus Berlin. Guten Morgen, Frau Marz.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Frage, Frau Marz?
Es geht um meinen Sohn Lukas Marz. Der hat nach dem Abitur, das war glaube ich 2013 genau, hat er in 2014 ein Jahr freiwilligen Wehrdienst geleistet. Und in der Zeit hat er kein Kindergeld bezogen. Und die Familienkasse Berlin-Brandenburg hat uns damals gesagt, dass dieses Jahr angehängt würde. Am Ende, also dass er dann bis zum 26. Lebensjahr Kindergeld bekommen würde, wenn er noch in Ausbildung sei. Und das wurde uns jetzt leider verwehrt mit der Aussage, ist nicht mehr.
Ja, also ja. Zwei unterschiedliche Aussagen, die Sie schriftlich auch haben?
Nee, leider nicht. Also schriftlich habe ich die Ablehnung, aber damals, als ich gefragt hatte, gibt es denn für diese Wehrdienstzeit Kindergeld, wurde mir das telefonisch eben gesagt, nein, aber keine Sorge, es wird angehängt. Da habe ich mich nicht weiter drum gekümmert. Und ich kenne noch einen ähnlichen Fall.
Ja. Jetzt reichen wir mal diese Frage weiter an unsere Expertenrunde hier. Herr Tunitgut, den Fall, so einen ähnlichen oder vergleichbaren Fall schon erlebt? Was gibt es dazu zu sagen?
Ja, man muss unterscheiden. Ist es ein freiwilliger Wehrdienst oder ein Grundwehrdienst? Also die Aussage einer Familienkasse von damals war vielleicht bezogen auf einen Grundwehrdienst. Kinder, die den gesetzlichen Grundwehrdienst abgeleistet haben, den es ja seit 2009 nicht mehr gibt, diese Zeit konnte man an das 25. Lebensjahr ranhängen, aber die Zeit des freiwilligen Wehrdienstes nicht. Allerdings gab es dann oder gibt es aktuell für den freiwilligen Wehrdienst Kindergeld während der Zeit des freiwilligen Wehrdienstes. Das war nur wohl damals nicht so, da wurde er neu eingeführt und in den ersten ein, zwei Jahren begründete ein freiwilliger Wehrdienst keinen Anspruch auf Kindergeld. Mittlerweile schon, aber eine Verlängerung ist, und da ist, denke ich, die Aussage der Familienkasse jetzt richtig, aktuell nicht möglich.
Und das hängt zusammen mit dieser nur bis 25 maximal. Danach geht nichts mehr, egal was ist.
Genau, es sei denn, das Kind hätte einen Grundwehrdienst, einen Pflichtgrundwehrdienst, den es früher ja gab, absolviert, weil da konnte sich das Kind ja nicht wehren dagegen. Das musste das Kind machen und deshalb konnte das Kind unter Umständen halt später erst mit der Ausbildung beginnen. Das war der Grund, warum dann gesagt wurde, dann kann man es nach hinten anhängen. Aber in der jetzigen Situation ist es wohl so schon richtig.
Naja, es ist nur schade, dass die Familienkasse dann eine solche Aussage trifft und den Eltern damals, also uns, sagte, dieses Jahr bekommen sie angehängt. Jetzt meine Frage, hätte er denn in diesem Jahr vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 Kindergeld bekommen müssen?
Frau Schön, können Sie mir mal helfen? Wann war denn das, dass der freiwillige Wehrdienst...
2014, ja.
Kindergeldberechtigt wurde. Das war nämlich am Anfang nicht so, zu Zeiten, wo er eingeführt wurde. Ich kann es Ihnen jetzt aber gar nicht genau sagen, ob das 2014 so war oder nicht.
Das kann ich auch nicht ganz genau sagen, ehrlich gesagt. Es ist aber, ja, also im Gesetz steht es sich schon, dass anstelle des gesetzlichen Grundwehrdienst, wenn man dann freiwillig den leistet, dass diese Zeit angehängt wird. Ja. An sich steht es schon noch so im Gesetz. Das müssten Sie vielleicht einfach nochmal überprüfen lassen. Das steht in Paragraph 32 Absatz 5. Moment. Da steht nämlich, dass das sozusagen angehängt wird, nämlich dass über das 25. Lebensjahr hinaus auch berücksichtigt werden kann. Aha. Also vielleicht probieren Sie es nochmal. Das kann durchaus sein, dass es sozusagen eine Gesetzesnovelle gab und sich das da zum Nachteil vielleicht verändert hat. Das kann ich jetzt nicht ausschließen. Aber aktuell ist dieser Fall an sich schon noch im Gesetz geregelt.
Ja, gut, aber die Familienkasse müsste das ja eigentlich wissen. Also wir haben dann auch Widerspruch eingelegt und der wurde eben abgelehnt. Und ja, dann hätten wir natürlich einen Rechtsstreit beginnen können. Ja. Da wurden wir ja hingewiesen, dass wir dann die Kosten zu tragen hätten und haben das dann gelassen.
Ja, ja. Ja. Ja,
also vielleicht, man muss wirklich unterscheiden, ist es ein freiwilliger Wehrdienst oder ein Grundwehrdienst? Denke ich, dann ist eine Verlängerung möglich.
2014 gab es keinen Pflichtdienst mehr. Ja. Er war natürlich freiwillig. Mhm.
Ja, also also vielen Dank, Frau Marz, für diesen interessanten Fall, den wir jetzt, glaube ich, in dem Moment nicht zu Ihrer Zufriedenheit lösen können. Vielleicht abschließend die Frage an Herrn Grandl. Ja, mit so einem Fall sind Sie schon mal befasst gewesen, tatsächlich auch aus Sicht eines Anwalts, der darüber für die eine oder andere Seite sich stark macht?
Also mit dieser speziellen Kindergeldproblematik nicht. In aller Regel ist es so, dass während eines Wehrdienstes auch kein oder nur ein minimaler Unterhaltsanspruch besteht, weil das Kind ja seinen Bedarf soweit gedeckt hat. Also das ist für uns Unterhaltsrechtler jetzt in der Praxis nicht sehr häufig.
Das heißt dann jetzt hier auch nochmal die Nachfrage von mir, weil das jetzt anders gehandhabt wird. Wenn ein Kind im freiwilligen Wehrdienst ist, dann bekommen die Eltern nach wie vor Kindergeld. Das ist jetzt im Moment der Fall. So ist das richtig?
Muss man schauen, ob während des freiwilligen Wehrdienstes eben auch eine Ausbildung absolviert wird. Das ist im Rahmen der Grundausbildung der Fall, die ersten 4 Monate. Und darüber hinaus muss man das einfach prüfen. Das ist nicht zwingend gesagt, dass durchgehend Kindergeld gezahlt wird. Man muss wirklich schauen, was macht das Kind in dem freiwilligen Wehrdienst. Und das wird aber von der Bundeswehr letztlich bestätigt für den Anspruch auf Kindergeld. Und dann wird für die Monate, wo Ausbildung absolviert wird, Kindergeld gezahlt.
Also einer der vielen Sonderfälle, wo dann auch die Familienkasse ganz genau guckt, wie ist die Situation, bevor sie entscheidet, wir bezahlen ja oder nein. Und vor allen Dingen auch für die Betroffenen offensichtlich ganz wichtig, auch genau zu gucken und alles auch schriftlich festzuhalten. Oder sich eben auch schriftlich bestätigen zu lassen, wenn ich das so richtig gehört habe, Frau Marz, dass sie eben wirklich schwarz auf weiß haben.
Ja. Ja, also noch ein kleiner Hinweis. Also meine Erfahrung mit der Familienkasse, die ist sehr verschieden. Und je nachdem, welchen Mitarbeiter man am Telefon hat, bekommt man sehr unterschiedliche Auskünfte. Und vielleicht müsste da mal ein bisschen nachgearbeitet werden.
Aber vielleicht darf ich noch mal ganz kurz.
Frau Schön, ja, bitte.
Aber genau, das ist das geschriebene Wort, kann man irgendwie mit nach Hause tragen. Mhm. Deswegen empfehlen wir eigentlich immer, machen Sie das schriftlich, schreiben Sie eine kurze Mail und lassen Sie sich das bestätigen. Dann können Sie es nochmal nachlesen. Sie haben dann auch die Begründung da oder auch einen Hinweis auf die Rechtsgrundlage und können dann damit weiterarbeiten. Mit mündlichen Auskünften ist das einfach immer schwer.
Ja, vielen herzlichen Dank nochmal an Frau Marz für diese Information und die Nachfrage von meiner Seite an Herrn Tunig. Gut, wie oft telefonieren Sie denn überhaupt noch oder Ihre Mitarbeiter? Wie viel läuft dann eigentlich per Mail oder auch Anträge per Online? Wie oft kommen Leute auch noch zu Ihnen ganz persönlich und sprechen mit Ihnen?
Wir haben natürlich ganz viele Kundenkanäle, also es wird noch sehr, sehr viel telefoniert, allerdings weniger von meinen Mitarbeitern, weil wir eigene Service-Center haben, die Telefonie für uns übernehmen, die Anliegen klären, abschließend klären, soweit möglich. Und wenn Dinge nicht geklärt werden können, weil es halt wirklich schwierigere Sachverhalte sind, wo man einfach den Vorgang benötigt, dann leiten die Service-Center ein Ticket an die Familienkasse weiter und wir kümmern uns dann um den Fall. Natürlich kommen auch Kunden nach wie vor zu uns. Wir haben an allen Standorten einen Kundenschalter, der für die Kunden geöffnet ist. Wir haben unseren Dienstleistungsdonnerstag zum Beispiel überall, wo bis 18 Uhr geöffnet ist. Wir haben unter anderem zum Beispiel beim Kinderzuschlag den Online-Zugang. Da gibt es auch die Videoberatung bei uns, dass Kunden sich online beraten lassen können. Also wir haben unterschiedliche Zugangskanäle, sodass eigentlich das jedem Kunden gerecht wird. Aber wir merken natürlich auch, Telefon und E-Mail ist der Zugangskanal, was am meisten ist. Also Menschen nutzen diese Möglichkeiten und vor allem auch die E-Mail-Zugänge sind rasant steigend.
Und Sie sprechen jetzt für die Familienkasse Bayern Süd bei Ihnen in Augsburg oder sprechen Sie im Prinzip vergleichbar auch für alle anderen Familienkassen in ganz Deutschland?
Das gilt für alle Familienkassen. Das ist, denke ich, überall das Gleiche.
Um Fragen rund ums Kindergeld geht es heute im Marktplatz. Staatliche Zuwendung gibt es ja für junge Familien erst nach der Geburt, beziehungsweise es gibt teilweise eben auch schon in der Schwangerschaft und kurz vor der Geburt gewisse Möglichkeiten der finanziellen und materiellen Unterstützung für Schwangere und Neugeborene. Und was da genau zu erwarten ist, das haben wir der Vollständigkeit halber jetzt einmal für Sie kurz zusammengestellt.
Es gibt finanzielle Leistungen für Eltern, die unter gewissen Einkommensgrenzen liegen. Das Einkommen beider Eltern zusammen knapp unter 2000 Euro netto. Wenn ich da drunter liege, kann ich versuchen, das ist kein Rechtsanspruch, bei der Mutter- und Kind-Stiftung Gelder zu beantragen für Erstlingsausstattung, Anziehsachen, Kinderwagen, Kinderbett und so weiter. Das ist eine freiwillige Leistung, deswegen besteht auch kein Gesetzesanspruch.
Erklärt Beate Klöckner, Leiterin der Beratungsstelle Pro Familia in Köln. Sie selbst würden diese Anträge nicht annehmen, in den vielen Beratungsgesprächen zur finanziellen Situation aber selbstverständlich auf diese Möglichkeit hinweisen. Auf der Webseite der Bundesstiftung Mutter und Kind kann eingesehen werden, wo ein Antrag gestellt werden kann. Anders verhält es sich bei Frauen, die Hartz IV beziehen. Sie können einen Antrag auf eine Erstlingsausstattung stellen, der
aber nur während der Schwangerschaft gestellt werden kann und ab der Geburt ist da nichts mehr möglich. Und da gibt es feste Sätze, die auch von Kommune zu Kommune unterschiedlich sind. Das ist dann ganz klar, wenn ich Hartz IV beziehe, habe ich einen Anspruch einmal auf eine Beihilfe für Schwangerschaftsbekleidung und auf eine Beihilfe für die Babyerstausstattung.
Einen zusätzlichen Antrag bei der Mutter- und Kind-Stiftung könnten auch Hartz-IV-Empfängerinnen stellen, hätten dabei allerdings weniger Aussicht auf Erfolg. Keinen Anspruch hat diese Personengruppe übrigens auf das Elterngeld, das für junge Eltern inzwischen zu einer wichtigen Einkommensquelle im ersten Babyjahr geworden ist.
Und zwar ist entscheidend das Einkommen der Mutter oder des Vaters vor der Geburt des Kindes. Und da nimmt man vom Nettoeinkommen 65%. Und die Leistung des Elterngeldes ist begrenzt auf die ersten 12 bzw. 14 Lebensmonate des Kindes.
Der Höchstsatz beim Elterngeld liegt bei 1.800 Euro und sei eine enorme Verbesserung im Vergleich zum Erziehungsgeld, das zuvor gezahlt worden ist, so Beate Klöckner. Sie kritisiert allerdings, dass vor allem Besserverdienende von dieser staatlichen Unterstützung profitieren würden. Schließlich weist sie noch auf das Mutterschaftsgeld hin, das für erwerbstätige Frauen gezahlt wird.
6 Wochen vor, 8 Wochen nach der Geburt ist der Mutterschutz, in dem ich nicht arbeite. Wenn ich Pflichtmitglied in der gesetzlichen Krankenkasse bin, bezahlt die Krankenkasse 13 Euro pro Tag, sind 390 Euro im Monat. Der Rest, der zum vorangegangenen Netto fehlt, muss der Arbeitgeber zahlen, sodass die Schwangere in der Zeit des Mutterschutzes im Grunde genommen eine Gehaltsfortzahlung hat.
Ja, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, also gerade auch am Anfang, wenn das Kind klein ist, gibt es noch unterschiedliche finanzielle Unterstützung. Eben wurde Hartz IV angesprochen und es ist nicht ganz klar, ob man zusätzlich, wenn man Hartz-IV-Empfängerin, Hartz-IV-Empfänger ist, auch noch Kindergeld bekommen kann. Herr Tunick, gut, wie verhält es sich genau? Gibt es die Möglichkeit, Hartz-IV und Kindergeld zu bekommen?
Natürlich, wenn jemand Anspruch auf Kindergeld hat, bekommt er Kindergeld. Allerdings wird natürlich bei der Berechnung Hartz IV das natürlich berücksichtigt, dass Kindergeld dann geleistet wird. Aber der Berechtigte hat natürlich einen Anspruch auf Kindergeld.
Das heißt aber im Grunde, Anspruch auf Kindergeld haben ja alle.
Richtig, genau.
Weil Sie eben sagten, wenn er Anspruch hat, da habe ich kurz gedacht, was könnte es sein?
Ja, wenn jetzt jemand getrennt lebend ist, das Kind lebt bei der Mutter, dann hat der Vater zum Beispiel keinen Anspruch auf das Kindergeld.
Gut, so alles klar. Das. Das heißt, dieser Fall ist geklärt und auch tatsächlich das Elterngeld, nur um es nochmal klarzustellen, ist nicht für Hartz-IV-Empfängerinnen möglich. Elterngeld bekommen nur eben Leute, die eben in Brot und Lohn standen.
Gehe ich jetzt mal davon aus, ist jetzt natürlich nicht so ganz meine Baustelle, weil wir nur Kindergeld und Kinderzuschlag zahlen, aber wird wohl so sein dann, ja.
Der Kinderzuschlag, der wurde jetzt schon häufiger mal angesprochen. Was genau ist eigentlich dieser Kinderzuschlag?
Ja, der Kinderzuschlag ist im Vergleich zum Kindergeld ist eine soziale Leistung, ist eine Leistung, die Eltern erhalten können, die mittlere, geringere Einkünfte haben. um eben genau nicht in diese Hartz-IV-Leistung, genau nicht zum Jobcenter zu müssen, sondern damit sie mit dem Zuschlag zum Kindergeld eben ihren Bedarf decken können. Vom Anspruch her kann jeder, der ein Kind unter 25 im Haushalt hat, für das er auch das Kindergeld bekommt und eine sogenannte Mindesteinkommensgrenze überschreitet, also er muss bei Paaren 900 Euro oder bei Alleinerziehenden 600 Euro mindestens verdienen, der kann unter Umständen zum Kindergeld einen Zuschlag erhalten. Letztlich muss man sagen, es ist eine sehr komplizierte Berechnung. Es ist eine Berechnung wie bei den Hartz-IV-Leistungen auch. Wir prüfen den Bedarf. Was hat denn die Familie an Bedarf? Da fließen die Mietkosten mit ein und. Und unterm Strich kann man dann feststellen, ob ein Anspruch besteht. Und dann kann der Kinderzuschlag bewilligt werden.
Und die Idee ist nochmal, wenn ich das richtig verstanden habe, man möchte also davor die Menschen dabei helfen, dass sie eben nicht Hartz IV beantragen müssen. Deshalb gibt es aber auch die, die Hartz IV schon bekommen diesen Kinderzuschlag nicht.
Richtig, genau. Also wenn das Einkommen der Familie so gering ist, dass selbst mit dem Kinderzuschlag Sozialleistungen wie Hartz-IV-Leistungen bezogen werden müssen, dann gibt es keinen Kinderzuschlag, macht es dann auch keinen Sinn. Ja, dann bekommt die Familie eben Leistungen vom Jobcenter. Der Kinderzuschlag ist wirklich dafür gedacht, dass die Familien dann nicht zum Jobcenter müssen und keine solche Leistungen beantragen müssen.
Über welche Summe sprechen wir da beim Kinderzuschlag monatlich?
Das sind maximal 185 Euro pro Kind. Allerdings halt kann der auch geringer werden, je nachdem, wie die Einkommenssituation in der Familie ist.
Wie oft wird er bei Ihnen angefragt?
Durch das starke Familiengesetz, was ja letztes Jahr auf den Weg gebracht wurde, gab es Riesensteigerungen. Also da kann ich jetzt nur für die Familienkasse Bayern Süd sprechen, aber im Vergleich zum Vorjahr haben wir jetzt über 80% mehr Kinder in dem Bezug von Kinderzuschlag. Aktuell für uns in Bayern Süd sind es 13.000 Kinder zum Beispiel, die jetzt in den Genuss von Kinderzuschlag kommen.
Und für Sie auch einfach nochmal mehr Arbeit im Sinne von, Sie haben gesagt, das ist kompliziert, es ist nicht so ganz leicht. Einerseits ist es natürlich für viele interessant, andererseits ja, bedeutet es eine Menge Arbeit.
Richtig, aber das ist jetzt mal per se nicht schlecht. Von daher, das ist jetzt nicht das Problem, die Menge Arbeit. Aber das ist halt für den Bürger ist es schon kompliziert. Da gibt es auch unterschiedliche Hilfsmöglichkeiten von uns. Hinweisen möchte ich da auf den Kids-Lotsen. Aber ich höre jetzt irgendwie Musik im Hintergrund.
Ja, schöne Musik. Wir wissen nicht, wo sie herkommt. Und okay. Jetzt ist sie auch schon wieder weg.
Gut. Ja, da gibt es den Kids-Lotsen. Kids steht für Kinderzuschlag. Und wenn man bei uns in der Homepage schaut, familienkasse.de, unter der Rubrik Kinderzuschlag, findet man den Kids-Lotsen. Und da wird man wirklich moderiert, durchgeleitet und kann einfach feststellen, kann es für mich Sinn machen, Kinderzuschlag zu beantragen oder nicht. Also da werden gewisse Kriterien, die Kinderzuschlag ausschließen, abgeprüft und das Einkommen wird geprüft. Und dann heißt es zwar immer noch nicht, ja, ich habe Anspruch, aber vielleicht, ja, ich kann Anspruch haben und würde deshalb einen Antrag stellen können.
Frau Schön in Regensburg, der Kinderzuschlag, wie oft kommt der Ihnen jetzt schon unter? Welche Rolle spielt er so in Ihrer alltäglichen Arbeit dann, wenn Sie versuchen, die Verbraucher zu informieren mit neuen Entwicklungen und Tipps?
Ja, bei uns hat das schon eine große Bedeutung. Gerade durch dieses neue Gesetz sind viele Leser auf uns zugekommen und haben gefragt, ob das jetzt nochmal Sinn macht, sich hier um diesen Kinderzuschlag zu bemühen. Und das ist ja tatsächlich eine tolle Entwicklung, die Herr Thunig gut dort erklärt, weil das ist ja das Ziel des Gesetzes wirklich erfüllt worden schon. Weil ursprünglich gab es tatsächlich nur 250.000 Kinder, die Kinderzuschlag bekommen haben. Und mit dieser gesetzlichen Neuregelung sollte der Kreis der Empfangsberechtigten ja tatsächlich erweitert werden. Und das Ministerium hatte ausgerechnet, so knapp 500.000 Kinder sollten dann in den Genuss kommen. Und wenn Herr Thunichgut jetzt sagt, dass es 80% mehr Kinder jetzt Kinderzuschlag bekommen, dann ist das natürlich da eine tolle Entwicklung und das Gesetz funktioniert hier auch. Und unsere Leser fragen da natürlich nach und versuchen auch diese relativ komplizierten gesetzlichen Regelungen besser zu verstehen und da versuchen wir zu helfen.
Eine ganz andere Frage, Frau Schön, die wir noch nicht besprochen haben. Wer ist kindergeldberechtigt? Alle Kinder, die in Deutschland geboren werden, alle die Kinder, die nach Deutschland kommen, wie verhält sich das?
Ja, also es ist eigentlich relativ einfach im ersten Schritt und im zweiten Schritt dann wieder kompliziert. Also eigentlich anspruchsberechtigt ist wirklich, sind Eltern, die in Deutschland leben und die deutsche Staatsangehörigkeit erstmal haben, die sowieso, die haben ihren Wohnsitz da. So, aber jetzt gibt es auch EU-Bürger, die in Deutschland leben und auch die haben einen Anspruch auf Kindergeld und zwar vom ersten Tag an sogar, wenn sie arbeiten. Und ja. Neben den EU-Bürgern, da gibt es noch Bürger aus dem sogenannten europäischen Wirtschaftsraum, also Island, Liechtenstein und Norwegen und so weiter und der Schweiz, die haben auch sofort einen Anspruch auf Kindergeld. So, und dann hat Deutschland noch sogenannte Sozialabkommen geschlossen mit Staaten, die nicht zur EU gehören. Das sind also Länder wie beispielsweise Bosnien, Serbien, Montenegro, aber auch Marokko, Tunesien, Algerien und die Türkei. Und wenn Staatsangehörige dieser Nicht-EU-Länder in Deutschland leben und arbeiten, dann haben sie auch Anspruch auf Kindergeld. Und das basiert sozusagen auf diesen völkerrechtlichen Sozialabkommen. So, und dann gibt es noch die große Gruppe der anerkannten Flüchtlinge und Asylberechtigte. Und die haben auch Anspruch hier auf Kindergeld. Aber nur, wenn sie anerkannt sind und wenn die Berechtigung nachgewiesen wurde.
Was ist für den Fall, dass eine in Deutschland lebende Familie zum Beispiel arbeitstechnisch woanders hinzieht mit Kindern?
Ja, dann haben wir einen sogenannten Auslandsbezug. Also wir kriegen immer wieder Anfragen von Familien. Da arbeitet beispielsweise einer in Deutschland und die Familie lebt aber möglicherweise im EU-Ausland. Sagen wir mal, die Mutter lebt mit den Kindern im Grenzland in Polen oder irgendwie sowas. Dann ist das auch so, dass häufig eine Unsicherheit besteht. Wer kann jetzt eigentlich Kindergeld bekommen, wenn die Kinder vielleicht gar nicht in Deutschland leben, sondern im EU-Ausland und derjenige, der hier arbeitet und Geld verdient in Deutschland und Kinder hat, die in dem EU-Ausland leben, der hat auch Anspruch auf Kindergeld.
Herr Thunig, gut, wie oft haben Sie so Fälle? Wie oft sind Sie mit dem Ausland befasst?
Diese Konstellationen sind bei uns aufgeteilt. Also nicht alle Familienkassen machen diese Konstellationen, weil eben, Frau Schön hat schon gesagt, das wirklich eine komplizierte Materie ist. Wir als Familienkasse Bayern Süd sind eine solche ZÜR-Familienkassen für zwischen- und überstaatliches Recht. Wir sind zum Beispiel zuständig für alles, was mit Ausland Kroatien, Griechenland, Slowakei, Lettland und Österreich zu tun hat. Also auch der Kroate, der jetzt in Hamburg wohnt oder lebt, kann oder muss dann bei uns in Bayern Süd das Kindergeld beantragen, weil das einfach höchst kompliziert ist. Also wir haben da schon eine gewisse Anzahl von Fällen. Ich meine, das ist nicht übermäßig viel, aber es sind schon einige. Vor allem das Verfahren ist halt sehr aufwendig, weil wir uns dann immer mit den ausländischen Verbindungsstellen, die eben im Ausland zuständig sind für die Leistung Kindergeld, in Verbindung setzen und schauen, wer zahlt denn das Kindergeld, wir oder der andere Staat.
Wir hatten eben über den Kinderzuschlag gesprochen, komplizierte Materie. Aber Herr Grandl, Sie hatten da noch ein paar zusätzliche Anmerkungen zu dem Thema.
Ja, der Kinderzuschlag ist einerseits eine staatliche Sozialleistung, er ist andererseits aber auch im Unterhaltsrecht von Bedeutung. Es ist Das Verhältnis Sozialleistungen und Unterhaltsrecht ist oft ein schwieriges, auch nicht ohne Brüche und Widersprüche gelöst. Man wird wohl im Unterhaltsrecht davon ausgehen müssen, dass der Kinderzuschlag, also nicht das Kindergeld, das wird ja hälftig vom Barbedarf abgezogen, habe ich ja vorhin mal erläutert. Der Kinderzuschlag wird wohl als Einkommen des Kindes zu behandeln sein. Das heißt, wenn das Kind diesen Kinderzuschlag bezieht, dann ist dieser Zuschlag bedarfsmindernd abzuziehen und es verringert sich die Unterhaltslast des getrennt lebenden Vaters. Jedenfalls für vergangene Unterhaltszeiträume, für die dieser Kinderzuschlag bezahlt worden ist. Es tritt zum Beispiel dann auf, wenn über Kindesunterhalt prozessiert werden muss, wenn nichts bezahlt wird und während der Laufzeit des Prozesses das Kind den Kinderzuschlag bezieht, dann wird das letztlich als Einkommen des Kindes wieder abzuziehen sein bei der Unterhaltsberechnung. Für künftigen Kindesunterhalt geht man wohl eher davon aus, dass der Kinderzuschlag subsidiär ist, weil er dann ohnehin meistens wohl entfallen wird, weil der höhere Unterhalt ja wieder zu einem höheren Einkommen des Kindes führt. Also der Kinderzuschlag kann also durchaus die Zahllast eines Unterhaltspflichtigen verringern.
Grundsätzlich bei solchen problematischen Fällen, wo vielleicht auch gar nicht so viel Geld im Spiel ist, wie oft kommt denn eigentlich am Ende gar nicht genug Geld beim Kind an? So aus Ihrer Erfahrung, sowohl als Anwalt als auch vielleicht, wenn Sie sich von der Verbraucherseite damit beschäftigen, Frau Schön, wie oft hören Sie Klagen, es ist eigentlich nicht reicht und die Kinder auch dann am Ende gar nicht so profitieren, wie es eigentlich sein sollte?
Leider melden sich diese Menschen nicht unbedingt sofort bei uns. Also ich gehe aber davon aus, dass es natürlich Mangelfälle gibt. Die werden dann staatlicherseits schon auch abgefedert durch einen Unterhaltsvorschuss. Also wenn halt kein Unterhalt gezahlt wird, dann kann man ja einen Unterhaltsvorschuss beantragen. Und dann ist das finanziell zumindest mal erstmal abgesichert. Aber viel schwieriger sind ja eigentlich dann die Fälle, bei denen es, naja, also einfach zu wenig ist. Ja. Die bekommen zwar ausreichend finanzielle Unterstützung von dem Staat, aber eigentlich zum Leben reicht es dann doch nicht so wirklich. Und diese Fälle, die melden sich bei uns eigentlich nicht. Ja. Und die hätten dann vielleicht einen Anspruch auf Kinderzuschlag, aber scheuen diesen bürokratischen Aufwand. Und das ist eigentlich traurig, weil also dafür gibt es halt solche Sendungen auch wie diese, dass man sagt, wir probieren das jetzt einfach mal, da so eine staatliche Leistung zu beantragen und erhöhen einfach unser Einkommen damit.
Mangelfälle für Sie, Herr Tunichtgut, für Sie, Herr Grandl, wie oft sind Sie damit befasst?
Also im Unterhaltsrecht sind wir relativ häufig mit Mangelfällen befasst. Man muss ja bedenken, es gibt nicht nur die minderjährigen Kinder, die Unterhalt bedürfen. Es gibt auch die Unterhaltsbedürftigkeit der getrennt lebenden oder geschiedenen Ehefrau oder der nicht ehelichen kinderbetreuenden Mutter. Es sind viele Unterhaltsberechtigte im Boot und der Kuchen reicht weit häufig nicht aus, um allen ihren Bedarf zukommen lassen zu können. Denn auf der einen Seite ist natürlich der Bedarf der Berechtigten zu sehen, auf der anderen Seite muss aber auch ein Pflichtiger da sein, der es bezahlen kann. Man muss schon relativ gut verdienen, um zumindest den Mindestunterhalt für drei Kinder überhaupt bezahlen zu können. Ich habe das mal ein Beispiel durchgerechnet, wenn ein getrennt lebender Vater für drei Kinder im Alter von 7, 12 und 14 den Mindestunterhalt bezahlt, dann sind das bereits 1.109 Euro für die drei Kinder zusammen. Sein eigener notwendiger Selbstbehalt, also sein eigenes Existenzminimum, das ihm verbleiben soll, beim erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen sind 1.160 Euro. Wenn man dann noch bedenkt, dass dieser unterhaltspflichtige Vater beispielsweise eine Warmmiete mit Nebenkosten von 600 Euro bezahlen muss, was ja jetzt auch noch nicht übermäßig hoch ist, im Selbstbehalt aber nur 430 Euro Warmmiete eingepreist ist, dann fehlen ihm 170 Euro, die sind zum Selbstbehalt dazuzurechnen. Das heißt, der Vater muss schon 2.439 Euro netto verdienen, um für diese drei Kinder unter Wahrung seines eigenen Selbstbehalts den Mindestunterhalt bezahlen zu können. Diese 2.439 Euro dürften schon nicht unerheblich über dem Durchschnittseinkommen in Deutschland eines Arbeitnehmers liegen.
Und da kurz nachgefragt, da ist jetzt aber die Mutter.
Nein, da ist die Ehefrau noch gar nicht dabei, die fällt raus, weil wir eine Rangordnung haben, wer sozusagen zunächst vom Kuchen des zur Verteilung stehenden Geldes profitiert. Da stehen an erster Stelle die minderjährigen Kinder mit dem Mindestunterhalt. Und wenn es danach noch reicht, kommt die Ehefrau, die Kinderbetreuende und die sonstige Ehefrau und am Schluss die volljährigen Kinder. Das heißt, für die volljährigen Kinder, der Student mit eigenem Hausstand, für den reicht es dann sehr oft gar nicht mehr für Unterhalt.
Ja, vielen Dank für diese Beispielrechnung. Sehr aufschlussreich. Jetzt ist eben schon Susanne Kuhlmann zu uns ins Studio gekommen und hat einige der vielen Hörerinnen und Höreranfragen mal zusammengefasst. Ja, Frau Kuhlmann, was ist bei Ihnen so auf den Tisch gekommen?
Neben dem, was gerade besprochen worden ist, nämlich der Situation der getrennt lebenden Eltern, beschäftigt viele Hörer die Frage, die auch schon besprochen worden ist, mit den Leistungen für Kinder, die im Ausland leben. Stellvertretend dafür vielleicht die Fragen von Frau Rudolf-Hans aus Schalksmühle, die sagt, was muss man tun, damit man im Ausland Kindergeld bezahlt bekommt? In welcher Höhe wird das gezahlt? Wie groß ist das Missbrauchsproblem und machen andere europäische Länder das auch so? Vielleicht kann der eine oder andere Experte dazu was sagen.
So, jetzt nochmal von vorne. Vier Fragen in einer. Die erste Frage ist, sie lebt im Ausland und möchte wissen...
Nein, sie möchte prinzipiell wissen, für welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit jemand im Ausland Kindergeld beantragen kann, aus Deutschland.
Also vielleicht kann ich was dazu sagen. Es ist so, dass ein Elternteil halt in Deutschland wohnt und arbeitet und hier grundsätzlich mal den Anspruch hat und der andere Elternteil mit den Kindern halt im europäischen Ausland. Und das ist EU-Recht, also das gilt für alle europäischen Länder. Es wird halt dann geprüft, was im Ausland Kindergeld gezahlt wird und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da hat jedes Land das nationale Kindergeldrecht. Bei manchen ist es verschwindend gering, bei anderen ist es zum Teil ab dem dritten, vierten Kind sogar höher als in Deutschland. Also da muss man einfach schauen, welches Land es denn betrifft und das ist von Land zu Land einfach sehr unterschiedlich.
Wie viel wird aus Deutschland gezahlt?
Ich muss mal da kurz nachschauen. Also wir haben... Es ist ja immer in der Politik sehr, 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 sehr hoch oder man hört das immer in den Medien. Tatsächlich ist es gar nicht so viel, was gezahlt wird. Jetzt muss man kurz nachschauen. Ich habe da die genaueren Zahlen sogar mitgebracht.
Ja, man hört das Blättern.
Ich blätter, genau.
Doch immer viel Papier auch mit am Start.
Und in der Tat finde ich es natürlich dann jetzt nicht, so wie es dann immer ist. Gell?
Ja, gut. Dann können wir
aber halt
auch.
Doch jetzt, ja? Jetzt habe ich es. Also aktuell sind es... 270.000 Kinder, die im Ausland leben und für die wir vom deutschen Staat Kindergeld zahlen. Darunter sind aber über 30.000 deutsche Kinder.
Es gibt noch die umgekehrte Perspektive, die Frau Nolte aus Bad Homburg schildert. Sie betreut einen afghanischen Flüchtling schon seit einigen Jahren, der hier eine IT-Ausbildung macht, seine Eltern ja nicht verfügbar hat, kein Kindergeld bekommt, sein Lehrgeld muss für ihn ausreichen. Ist das richtig so, beziehungsweise gibt es da eine Möglichkeit für ihn, Unterstützung aufzutun?
Wenn er den Aufenthaltsort der Eltern kennt, also wenn er kein vollweises Kind ist, für sich selbst können nur vollweise Kinder Kindergeld erhalten. Ansonsten wird es da schwierig werden.
Aber die Möglichkeit gibt es theoretisch. Wenn also dieser junge Mann nachweisen kann, dass beide Eltern verstorben sind, dann würde er hier in der Ausbildung stehen, noch nicht 25 sein, also tatsächlich Kindergeld bekommen können.
Ja. Dann kann sowas funktionieren. Das ist ja immer mal so, wenn Eltern versterben und das Kind eigentlich noch in Ausbildung ist, dann kann ein vollweises Kind für sich selbst Kindergeld bekommen.
Herr Seidel aus Salzgitter fragt zum einen prinzipiell, was ist das Ziel des Kindergeldes? Vielleicht kann das jemand noch mal ganz kurz beantworten.
Was ist das Ziel des Kindergeldes? Interessant, wir haben tatsächlich noch nicht darüber gesprochen.
Das ist letztlich die steuerliche Freistellung des Existenzminimums. Das heißt, das gibt ja den steuerlichen Kinderfreibetrag, dem jeder zusteht. Und das Kindergeld ist nichts anderes als eine Leistung, dass das steuerliche Existenzminimum eines Kindes freigestellt werden kann.
Dann hat er die zweite Frage. Es gibt ja Kindergeld in unterschiedlicher Höhe, je nachdem, ob es sich um das erste, zweite, dritte, vierte Kind handelt. Was passiert, wenn eines der Kinder erwachsen wird oder durch einen Unglücksfall vielleicht nicht mehr lebt, wird dann das vierte Kind automatisch zum dritten mit einem höheren Kindergeldsatz pro Monat?
Das vierte Kind wird zum dritten, richtig, aber das wird dann ein geringerer Kindergeldsatz. Das heißt, wenn das älteste Kind aus der Kindergeldzahlung rausfällt, weil die Ausbildung beendet ist oder was auch immer, und das älteste Kind, sagen wir mal, das vierte Kind ist, dann verringert sich der Kindergeldanspruch um die 235 Euro, weil ja nur noch drei Kinder dann in der Zahlung sind.
Herr Lange aus Göppingen kümmert sich um ein Pflegekind oder hat eine Frage zu Pflegekindern und Heimkindern, die vollweise sind. Wer beantragt in solch einem Fall das Kindergeld für dieses Kind und an wen wird es ausgezahlt?
Kindergeld kann man nicht nur für die eigenen Kinder, sondern auch für Pflegekinder erhalten. Also da gibt es bestimmte Voraussetzungen und dann kann man für ein Pflegekind ganz normal das Kindergeld beantragen.
Die Voraussetzungen sind nur so ungefähr?
Das Kind muss in den Haushalt aufgenommen sein, das muss auf Dauer angelegt sein, also nicht nur so vorübergehend, keine Kurzzeitpflege, sondern eine dauerhafte Aufnahme. Es darf kein Obhutsverhältnis mehr zu den tatsächlichen Eltern bestehen und so weiter.
Das würde womöglich auch die Frage von Frau Meier aus Nürnberg beantworten, die sich darum Gedanken macht, wie das ist, wenn Kinder bei Großeltern aufwachsen, bekommen die dann das Kindergeld?
Ja, auch die Großeltern können Kindergeld bekommen, wenn das Enkelkind im Haushalt der Großeltern lebt. Da muss man nur noch schauen, ob die leiblichen Eltern auch mit im Haushalt leben. Die wären dann grundsätzlich mal vorrangig anspruchsberechtigt, es sei denn, die leiblichen Eltern würden zugunsten der Großeltern verzichten. Aber diese Konstellation gibt es nur, wenn leibliche Eltern und Großeltern von dem Kind in einem Haushalt leben.
Ja, soweit erstmal Susanne Kuhlmann. Vielen Dank. Wir haben eine Hörerin in der Leitung. Hallo, hören Sie uns?
Ja, guten Tag.
Guten Tag. Und Sie haben eine konkrete Frage zum Mutterschutz.
Genau. Mein Name ist Lieb. Ich rufe an aus Langen. Meine Frage ist folgende. Ich bin jetzt schwanger mit unserem zweiten Kind. Der Mutterschutz beginnt Ende Januar. Ich bin noch in Elternzeit für mein erstes Kind. Das heißt, ich habe im Moment seit der Geburt, seit Juli 2018, nicht mehr gearbeitet, dementsprechend kein Einkommen. Jetzt ist meine Frage, ob ich einen Anspruch habe auf das Mutterschaftsgeld, das heißt diese 13 Euro von der Krankenkasse und vor allem auch auf den Arbeitgeberzuschuss.
Wer in der Runde kann diese Frage beantworten? Ich höre Schweigen, weil Sie alle damit nicht befasst sind konkret. Ja. Können wir es vielleicht trotzdem probieren? Wie sind da die Vermutungen zunächst? Können wir sowas wie eine vorläufige Antwort geben? Und wenn wir sie nicht geben können, an wen könnte sich denn die Frau Lieb wenden? Ich immer noch keine Antwort. Also,
sehr spezielle Konstellation.
Wir haben in der Zwischenzeit nämlich nicht gearbeitet, das genau. Haben wir ja rausgehört, ja. Frau Lieb. Ja.
Das heißt, seit Juli 2018, dort wurde mein Sohn geboren, bin ich zu Hause, habe natürlich Elterngeld bekommen, bekomme Kindergeld, aber kein Erwerbseinkommen. Und die Kollegin eben im Einspieler zum Thema Mutterschaftsgeld sagte ja, dass sich das Mutterschaftsgeld nach dem letzten Nettoeinkommen richtet.
Genau.
Und da ist meine Frage, gilt dann mein Einkommen vom Sommer 2018 vor der ersten Geburt oder gilt eben keines, weil ich ja aktuell vor dieser Geburt jetzt kein Einkommen habe?
Ja, wenn wir diese Frage hier mit unserer gesammelten Expertise nicht beantworten können, dann würde in dem Fall wahrscheinlich ein Anruf hoffentlich bei der Krankenkasse helfen oder eben auch beim Arbeitgeber direkt. Ich bin ja gestern bei der Pro Familia gewesen und habe mich mit der Frau Klöckner unterhalten. Auch die würden Ihnen sicherlich weiterhelfen können, weil Sie eben genau mit diesen Fragen rund um die Geburt befasst sind. Also Pro Familia zum Beispiel ist sicherlich eine mögliche Beratungs- und Anlaufstelle.
Okay. Sie können sich auch immer an das Familienportal wenden. Das ist einfach eine öffentliche Einrichtung. Da kann man anrufen und die sagen sozusagen einem, die gesamten behördlichen Informationen werden da weitergegeben. Das ist immer eine richtig gute Möglichkeit.
Und ist auch telefonisch gut zu erreichen, Frau Schön?
Sie haben das Familienportal? Absolut. Okay. Genau, das ist eine ganz gute Möglichkeit.
Okay. Wunderbar.
Aus anwaltlicher Sicht kann man vielleicht ergänzen, es schadet überhaupt nichts, einmal einen Antrag zu stellen. Mehr als abgelehnt werden kann er nicht und dann hat man eine Begründung und die kann man überprüfen.
Ah, okay, gut.
Auch noch eine Möglichkeit.
Ich möchte dazu noch gerne Hinweis von Frau Schröter aus Hannover weitergeben. Sie hat uns geschrieben, es wäre hilfreich, wenn Sie darauf hinweisen, dass es zum Beispiel Beratungsmöglichkeiten inklusive rechtsanwaltlicher bei der Diakonie überall gibt. Niemand sollte sich ausschließlich auf die Familienkasse verlassen. Das wäre dann also noch eine weitere Anlaufstelle.
Ja, vielen Dank. Also es gibt genug Anlaufstellen, das ist klar. Im Internet finden Sie nicht nur die Familienkasse, sondern Sie finden auch alle möglichen anderen Anbieter, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Manchmal habe ich gestern auch im Gespräch mit der Pro Familia rausgehört, muss man ein bisschen drauf achten, ob es zum Beispiel ein gewerblicher Anbieter ist, der mit Rat und Tat zur Seite steht. Und das schien der Frau Klöckner nicht immer ganz so seriös zu sein. Ich möchte jetzt aber nochmal auf einen ganz anderen Punkt zu sprechen kommen, der eben kurz angedeutet wurde, der steuerliche Freibetrag. Was genau verbirgt sich hinter dem steuerlichen Freibetrag? Wie hoch ist der steuerliche Freibetrag? Wir sind nochmal jetzt etwas im steuerlichen Gewerbe unterwegs. Herr Tunichtgut, was ist der steuerliche Freibetrag genau?
Also letztlich resultiert das Kindergeld aus dem steuerlichen Freibetrag. Wenn ein Mensch in Deutschland seine Steuererklärung macht und Kinder hat, dann setzt das Finanzamt den steuerlichen Freibetrag für dieses Kind an, zieht aber automatisch das Kindergeld ab, weil das Finanzamt, dass man davon ausgeht, für das Kind, wenn der Steuerfreibetrag zusteht, steht ja auch Kindergeld zu und die 204 Euro, die jeden Monat gezahlt wird, zieht das Finanzamt ab. Dann prüft das Finanzamt allerdings, ob sich vielleicht doch noch ein Vorteil für den Menschen ergibt. Das ist halt dann bei der Steuerberechnung, kann es durchaus sein, dass sich der Steuervorteil, je nachdem wie hoch das Einkommen des Bürgers ist, positiv ergibt und er für das Kind eben nicht nur den Steuervorteil pro Monat 204 Euro, sondern einen höheren hat, dann bekommt er den Differenzbetrag vom Finanzamt einfach noch ausbezahlt.
Wie hoch ist denn eigentlich dieser Freibetrag?
Wie hoch ist der aktuelle Kinderfreibetrag? Kann mir jemand helfen?
7.800 Euro, sowas in der Art?
7.812 Euro, genau. Also für 2020 jetzt.
Und das heißt genau was? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe ein Einkommen von 40.000 Euro und dann kann ich diese 7.800 Euro direkt schon mal abziehen und muss also nicht 40.000 Euro versteuern, sondern ich muss nur 32.200 Euro versteuern.
Letztlich genau so ist es. Das hängt halt davon ab, wie hoch Ihr Steuersatz ist, also je nachdem, wie hoch das Ihr Einkommen eben ist, ob das sinnvoller ist oder ob das sich positiv auswirkt, wenn der Steuerfreibetrag voll berücksichtigt wird oder eben, ob sich das Kindergeld positiv auswirkt. Wenn jetzt jemand zum Beispiel gar kein Einkommen hat, dann kommt er auch gar nicht in den Genuss von dem Kinderfreibetrag, aber trotzdem von dem Kindergeld. Also das Kindergeld bekommt ja jeder. Das heißt, es kann sich nur, wenn jemand ein hohes Einkommen hat, der Kinderfreibetrag eigentlich noch positiv auswirken.
Und vielleicht dazu noch eine Zahl, pardon. Also es lohnt sich so ab einem zu versteuernden Einkommen von 65.000 Euro. Da haben tatsächlich Eltern nochmal eine zusätzliche Steuerentlastung und dann wird dieser Betrag angesetzt und das Kindergeld sozusagen dagegen gerechnet.
Genau, lohnt sich was ab 65.000 Euro? Überhaupt der Steuerfreibetrag, oder?
Dann kommt sozusagen noch eine zusätzliche Steuerentlastung. Dann ist es günstiger, den Steuerfreibetrag zu haben und nicht das Kindergeld anzusetzen.
Das ist wahrscheinlich, was Sie beide jetzt gesagt haben, der wichtige Aspekt, man kriegt es nicht doppelt. Ne? Also man kriegt nicht Kindergeld und Kinderfreibetrag, sondern nur eines von beiden. Und das jeweils günstigere, das kann man auf dem Formular, auf dem Antrag zur Einkommensteuererklärung auch eine günstiger Prüfung beantragen. Dann prüft das Finanzamt meines Wissens von sich aus, ist es günstiger, den Kinderfreibetrag anzusetzen, dann muss das Kindergeld wieder zurückgezahlt werden sozusagen, oder ist der Bezug von Kindergeld die günstigere Variante.
Wie oft wird Kindergeld zurückgezahlt? Wie oft kommt Ihnen das vor,
also Herr Thunig? Bei der Konstellation zurückgezahlt werden muss es nicht, sondern das Finanzamt zieht es halt einfach ab.
Es wird verrechnet.
Es wird verrechnet, genau. Und zurückgezahlt werden muss Kindergeld ja immer dann, wenn der Anspruch nicht bestand. Also wenn ein Kind die Ausbildung abbricht und wir das erst verspätet mitgeteilt bekommen. Oder wenn das Kind einen Haushalt verlässt und der Berechtigte keinen Anspruch mehr hat. Also es kommt schon nicht ganz so selten vor.
Also gut, das sind aber dann meistens tatsächlich die Fälle, die Ausbildung wird abgebrochen. Man vergisst es wahrscheinlich ganz oft einfach nur zu kommunizieren oder der Sohn oder die Tochter studiert doch nicht weiter. Das sind so die klassischen Fälle.
Genau.
Und das ist aber besonders, entschuldigen Sie das nochmal, aber das ist besonders ärgerlich. Das ist nochmal ein Aufruf an alle Eltern. Wenn sich da irgendwas verändert, dann sollte man tatsächlich das umgehend mitteilen, weil es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man dann anschließend mit hohen Rückforderungen belastet oder konfrontiert ist. Weil die kann man dann nicht in Raten zahlen, sondern die sind sofort fällig. Und das heißt, da der Aufruf, die Veränderungsmitteilung einfach machen, wenn sich irgendwas ändert, dann hat man anschließend auch keine Scherereien mit zu viel gezahltem Kindergeld.
Das heißt aber auch, da sind dann alle aufgefordert, klar und offen zu kommunizieren, eben auch schon die erwachsenen Kinder, die aber vielleicht ja auch gar nicht immer wissen, dass die Eltern noch Kindergeld dafür beziehen. Das wäre dann so die nächste Frage. Also die Eltern bekommen noch das Kindergeld und das Kind vielleicht 22 hat das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. So kann man sich das dann so vorstellen, dass das so läuft?
Möglicherweise. Allerdings, wenn die Eltern Kindergeld beantragen, wir brauchen ja gewisse Nachweise dafür. Ausbildungsvertrag, Studiennachweise. Also die meisten Kinder wissen das dann eigentlich schon, dass noch Kindergeld fließt. Aber ich kann das, was die Frau Schön gesagt hat, nur unterstreichen. Wirklich egal, was ist, einfach eine Mitteilung an uns. Wir entscheiden dann auch als Familienkasse, passt es oder passt es nicht oder muss was verändert werden. Aber es ist wirklich sehr ärgerlich, wenn Kindergeld überzahlt wird, weil es ja als Steuerleistung auch noch schlimmere Dinge nach sich ziehen kann, weil es ja unter Umständen dann als Steuerhinterziehung geahndet werden kann und so weiter. Also von daher meine Empfehlung auch wirklich immer mitteilen, wenn sich was ändert, damit es eben erst gar nicht zu Überzahlungen kommt.
Ab wann ist das denn eine Steuerhinterziehung?
Ja, grundsätzlich mal ist es eine Steuerleistung. Ne? Und wenn jemand Steuern zu Unrecht bezieht, weil er uns Dinge verschweigt und was nicht mitteilt, dann ist es Steuerhinterziehung. Und dann wird es auch wie eine Steuerhinterziehung unter Umständen geahndet.
Okay, es sei denn, man klärt das dann direkt und sagt, alles klar, das ist uns durchgegangen, man kann es nachweisen, was einem durchgegangen ist und zahlt es dann eben auch zurück.
Genau, also man muss es auch sofort zurückzahlen und deshalb umso wichtiger wirklich in den Kontakt mit uns treten, wenn was ist, damit man da einfach schnell reagieren kann.
Susanne Kuhlmann hat noch was Neues auf dem Tisch.
Ja, es gibt noch eine konkrete Frage von Monika Prange, die wissen möchte, wie lange bekommen Eltern von behinderten Kindern Kindergeld, wenn das Kind kein Einkommen bezieht und volljährig ist?
Das ist so die einzige Ausnahme. Für behinderte Kinder kann man unbegrenzt Kindergeld erhalten, wenn die Kriterien erfüllt sind. Also wenn das Kind wegen der Behinderung nicht in der Lage ist, sich selbst zu unterhalten. Eine Voraussetzung ist, dass die Kinder die Behinderung vor dem 25. Lebensjahr eingetreten ist. Aber dann kann man in der Tat über das 25. Lebensjahr hinaus Kindergeld erhalten. Und zwar unbegrenzt, solange dann die Eltern leben, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.
Wissenswertes über Kindergeld und andere Hilfen. Darum ging es heute hier im Marktplatz. Ein interessantes, ein kompliziertes Feld. Erst scheint alles so einfach. Man kommt in dieses Kindergeld hinein, aber muss dann darauf achten, dass man, wenn man Kinder hat, die über 18 sind, dass man dann alles richtig macht, um nicht zum Beispiel hinterher wieder Kindergeld zurückzuzahlen oder um auch weiterhin noch Kindergeld zu bekommen. Mit mir haben diskutiert Thomas Tunigut, Bereichsleiter Familienkasse Bayern Süd, Matthias Grandl, der Fachanwalt für Familienrecht und auch im Vorstand des Deutschen Familiengerichtstages. Die beiden waren aus Augsburg zugeschaltet und Britta Beate Schön vom Finanztipp Verbraucherinformation war aus Regensburg zugeschaltet. Am Mikrofon war Jan Tengeler. Nächste Woche geht es im Marktplatz um gesunde Ernährung und Diät und über umweltfreundliche Mobilität auf dem Lande, berichtet gleich nach den Nachrichten der Kollege Georg Ehring in der Sendung Umwelt und Verbraucher. Auf Wiederhören.